Herzlich willkommen zu Kapitel 0, wie im Carlsen Verlag Bücher entstehen. Mein Name ist Jakob Siebels, ich absolviere ein freiwilliges kulturelles Jahr im Carlsen Verlag und als mein Jahresprojekt setze ich diesen Podcast um. Wie der Name des Podcasts schon verrät, geht es um das, was passiert, bevor ein fertiges Buch gelesen werden kann, kurz darum, wie Bücher entstehen. Um genau das herauszufinden, spreche ich mit unterschiedlichen Menschen, deren Beruf genau das ist, Bücher machen. In jeder Folge gibt es einen neuen Gast mit einem neuen Beruf und heute spreche ich mit Veronika Herzog, die hier im Carlsen Verlag im Lektorat des erzählenden Bereichs arbeitet und einen spannenden Einblick in ihre Arbeit als Lektorin gibt. Und jetzt geht die erste Episode auch schon mit einem fantastischen Intro und ein paar schnellen Fragen zum Einstieg los. Viel Spaß beim Zuhören.
Okay, jetzt habe ich auch auf Aufnahme gedrückt.
Sehr gut. Das ist jetzt auch gar nicht unangenehm, dass wir das ganze Gespräch nochmal genauso machen müssen wie davor.
Ja, müssen wir nicht. Wir sind ja flexibel.
Das stimmt. Du könntest mich jetzt nicht fragen, was ich heute Morgen zum Frühstück gegessen habe, sondern was ich gestern zum Mittagessen gegessen habe zum Beispiel. Dann bin ich auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Also ganz kurz als Erklärung, wir haben gerade eben schon 2 Minuten aufgenommen ungefähr und dann habe ich professionell, wie ich bin, bemerkt, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Na gut, aber wir sind professionell und ich frage dich, was hast du eigentlich gestern zum Mittag gegessen?
Oh, die Frage kam unerwartet.
Wirklich?
Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gestern Mittag habe ich Müsli gegessen.
Und wie war's?
Das war total lecker. War ein gutes Müsli.
Und warum isst du nichts zum Frühstück?
Eben
schon gefragt?
Ich finde, das ist so eine Mahlzeit, die man gut weglassen kann. Ich finde Mittag und Abendessen leckerer als Frühstück.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade Ravenhood, den 3. Band von Kate Stewart. Das ist eine ganz tolle Trilogie und es ist so eine Robin Hood-Adaption. Und am Anfang ist so ein bisschen Reverse Harem dabei, aber das ändert sich dann im Laufe der Trilogie. Jetzt habe ich gespoilert, es tut mir sehr leid an alle bei Carlsen, die das lesen wollten und an alle da draußen.
Okay, und gefällt dir es soweit?
Sehr gut, sehr gut. Es hat einen sehr hohen Lesesog und ganz viele Plot-Twists und das ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich versuche nicht weiter zu spoilern.
Okay. Ist es ein englisches Buch oder?
Nee, das lese ich tatsächlich auf Deutsch. Okay. Genau, aber ist eine Übersetzung.
Und nicht von Carlsen?
Nicht von Carlsen.
Okay, dann müssen wir es leider rausschneiden. Okay, jetzt habe ich eine schwierige Frage für dich. Mhm. Beschreibe deinen Beruf in 3 Worten, die aber nichts mit deinem Beruf zu tun haben.
Oh, lustig.
Ja, okay, verstehe ich.
Abwechslungsreich.
Mhm.
Random, manchmal.
So wie gerade.
Zum Beispiel.
Ja, okay, sehr gut. Was war dein letzter Fehlkauf?
Privat oder beruflich? Beruflich muss ich mir nämlich dann ganz genau überlegen, was ich sage.
Oh, okay, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht.
Oh, okay.
Okay, kannst du jetzt gerne auch eine Autorin bashen?
Nee, lass uns lieber bei privat bleiben.
Ja.
Mein letzter Fehlkauf war ein Kleidungsstück von Vinted. Ja. Das ist so eine Plattform, die verkaufen Secondhand-Kleidung. Und ich habe mir ein Hemd gekauft und das sieht einfach scheiße aus.
Und sieht es nur an dir scheiße aus oder würdest du sagen, es sieht einfach, ist generell verloren?
Ich glaube, es sieht nur an mir scheiße aus.
Na gut. Was wäre deine Fähigkeit als Superheldin?
Boah, ich glaube, mich in jedes Tier verwandeln zu können.
Okay.
Weil man dann alles kann. Man ist quasi unsichtbar, weil man kann sich ja in eine Ameise verwandeln. Aber man kann auch fliegen, weil man kann sich in einen Vogel verwandeln.
Es sind ja richtig viele Fähigkeiten auf einmal eigentlich, ne?
Ja, genau. Aber es ist ja nur eine Fähigkeit, weil du dich ja in jedes Tier verwandeln
kannst. Ja, okay, verstehe. Und mit welchem Tier würdest du loslegen?
Boah, bestimmt mit irgendwas, was fliegt. Ich glaube, ich würde mit einer Schwalbe loslegen.
Eine Schwalbe, okay. Ja, gute Wahl.
Oder einem Regenwurm.
Ja, aber dann kommt die Schwalbe und isst dich.
Nee, ich... Stimmt. Ja. Oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass man hier gefressen werden kann.
Ja, deswegen musst du auch ein Löwe vielleicht sein. Ach,
ja.
Das Leben ist hart.
Das Leben ist hart.
Ich möchte ein paar Fragen zu dir stellen. Wie bist du darauf gekommen, Lektorin zu werden?
Ich wusste das tatsächlich ganz lange gar nicht, dass das ein Beruf ist, den ich gerne mal machen will. Und bin dann irgendwie so nach und nach da reingerutscht. Also ich habe damals bei Carlsen als Praktikantin angefangen im Marketing.
Mhm.
Und bin dann darüber irgendwie darauf gekommen, dass ich das ganz cool finde, was die anderen Kolleginnen da machen in den anderen Abteilungen. Und genau, bin nach und nach so reingerutscht. Ich war ja auch eine Zeit lang bei Impress und habe mich da ganz viel mit Fantasy und Romance auseinandergesetzt. Und das sind zwei Genres, die ich auch privat schon immer schwerpunktmäßig lese. Hm. Also meine absoluten Lieblingsgenres. Und genau, so bin ich dann bei Carlsen gelandet und darf jetzt immer noch Fantasy und Romance machen, was ich sehr liebe.
Okay, also war es für dich gar nicht von Anfang an klar, ich möchte irgendwann mal ins Lektorat, sondern...
Nee, tatsächlich nicht.
Was hattest du denn für andere Berufsmöglichkeiten im Kopf, bevor du gesagt hast, okay, ich möchte ins Lektorat?
Also so ganz genau wusste ich es tatsächlich nicht. Als ich studiert habe, habe ich mir aber auch ganz lange gut vorstellen können, in die Forschung zu gehen. Ich hatte Film- und Fernsehforschung ganz viel in meinem Studium und das wäre was gewesen, wo ich tatsächlich auch echt Lust drauf gehabt hätte. Und genau.
Okay, also hast du auch gar nicht so ein typisches Lektoratsstudium eigentlich gemacht, sondern irgendwie in eine andere Richtung.
Ja, genau. Ich habe Medien und Kommunikation studiert und für meinen jetzigen Job ist das natürlich toll, weil das ganze Berufsfeld ja auch immer Social-Media-lastiger wird und ja, man sich viel mit Trends auseinandersetzen muss. Genau, aber so im klassischen Sinne würde ich sagen, habe ich schon was anderes studiert.
Ja, was studieren Lektorinnen eigentlich typischerweise, wenn nicht gerade was mit Medien?
Also, ich weiß von einigen, die auch Quereinsteigerinnen sind.
Ja.
Ich glaube, es gibt ja gar nicht so dieses typische Studium oder den typischen Werdegang, aber natürlich studieren viele Germanistik oder Literaturwissenschaft. Genau.
Ist eigentlich auch cool, dass man nicht so, also alle, die da landen, gleich sind, sondern jeder irgendwie andere Fähigkeiten hat irgendwie und Interessen.
Voll. Ja, ich glaube auch, wir machen ja auch so viele unterschiedliche Geschichten und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn verschiedene Geschichten von ganz verschiedenen Menschen gemacht werden, die aus verschiedenen Richtungen kommen.
Die ja dann auch wieder verschiedene Menschen interessieren und ansprechen natürlich.
Ja, genau. Ja.
Wie lange bist du schon bei Carlsen?
Ich bin jetzt schon ein bisschen mehr als 3 Jahre bei Carlsen.
Mhm.
Genau, im März waren es 3 Jahre.
Und bist du nach dem Studium direkt bei Carlsen reingestartet oder hast du irgendwas anderes schon gemacht?
Ich bin sogar während des Studiums bei Carlsen gelandet. Ich habe damals mein Pflichtpraktikum hier gemacht und genau, bin dann irgendwie hängen geblieben.
Spricht für Carlsen, würde ich
sagen.
Manche, die hier vielleicht zuhören, kennen das Lektorat schon besser, aber manche wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Und darum geht es hier auch so ein bisschen, deinen Beruf vorzustellen. Und deswegen erklär doch mal kurz, was du eigentlich machst, was dein Beruf ist, was deine Aufgaben sind.
Sehr gerne. Genau, im Lektorat würde ich sagen, unterscheidet sich das von Genre zu Genre. Insgesamt, glaube ich, lässt sich aber ganz gut sagen, dass man das Buch von dem Moment an dem das unfertige Manuskript auf dem Schreibtisch liegt, bis hin zur Veröffentlichung begleitet. Und da hängt eben ganz viel dran, vertragliches Regeln, das Lektorat an sich, also das Textlektorat und Titel und Cover müssen auch fertiggestellt werden. Und man ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen ganz vielen verschiedenen Abteilungen und begleitet quasi das Projekt, bis es das Licht der Welt erblickt.
Also bist du auch irgendwie so eine Organisatorin fast, kann man schon sagen, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das könnte man ganz gut sagen. Es wird ja auch oft inzwischen Projektmanagement genannt.
Mhm.
Weil, genau, man ja dieses ganze Projekt an sich begleitet und managt.
Ja, verstehe ich. Die Arbeit an einem Projekt jeder Lektorin geht ja mit der Akquise los, also dem Heranschaffen von Büchern für den Verlag. Wie funktioniert das eigentlich?
Also in der Akquise gibt's viele verschiedene Wege. Es gibt den Weg über das Postfach. Also jeder Verlag hat ein Postfach und da können AutorInnen einfach ihre Manuskripte hinsenden. Dann gibt es den Weg über Agenturen. Das bedeutet, dass AutorInnen sich eine Agentur suchen und dann von dieser Agentur vertreten werden. Und die Agenturen haben direkt Kontakt mit uns und stellen uns dann Projekte vor, weil die oft auch ganz gut einordnen können, welches Projekt zu welchem Verlag passt.
Mhm.
Und Genau, gerade in diesem Fantasy- und Romance-Bereich geht es bei mir viel darum zu erkennen, was gerade Trend ist. Und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich einiges schon über TikTok akquiriert habe. Das bedeutet, ich habe irgendwas auf TikTok gesehen, was in den USA gerade gehypt ist. Und dann sieht man da irgendwie ein Buch, was ganz spannend aussieht, und macht sich dann auf die Suche nach der Autorin und schreibt die an und fragt, ob die deutschen Rechte noch frei sind. Und manchmal sind sie das, manchmal nicht. Und im besten Falle, ist es dann auch noch ein Weg, spannende neue Projekte zu finden.
Also ist letztlich Social Media mittlerweile auch einfach ein wichtiger Teil deines Berufs geworden, oder?
Absolut, absolut. Ich würde sogar sagen, auf jeder Ebene, weil gerade in meinen Genres, die ich viel mache, geht's darum zu verstehen, was die Leserinnen lesen wollen. Und Social Media ist für mich ein super Weg, denen auch auf Augenhöhe zu begegnen. Also wirklich zu verstehen, was lesen die jungen Menschen gerne und wie lesen sie. Und BookTok ist inzwischen ja ein Begriff geworden, der fast allen, wo fast alle was drunter verstehen. Mhm. Und Social Media, würde ich sagen, ist wie so ein großer Buchclub, wo junge Menschen sich gegenseitig Bücher vorstellen, selber Trends setzen und und davon Teil zu sein, ist gerade bei meiner Arbeit ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, also musst du selber in den Trends immer drin sein und wissen, was abgeht.
Genau, ja. Es fällt mir nicht so schwer tatsächlich, weil ich selber privat auch viel TikTok nutze und ja, da verschwimmen dann natürlich die Grenzen. Und ich lese selber auch gerne, was ich mache. Und ich habe dann manchmal so ein bisschen das Gefühl, oder das sage ich auch manchmal, dass ich Bücher für meine Freundinnen mache.
Oh, und ja.
Genau. Die freuen sich tatsächlich auch immer sehr, wenn wieder was Neues kommt von uns.
Stellst du denn auch manchmal vor, ob das denen gefallen könnte, so ungefähr?
Ja, tatsächlich. Ja, ich frage schon manchmal. Also ich glaube, das bietet sich ja auch an. Ich glaube, es ist total wichtig, da im Gespräch zu bleiben. Mhm. Und ich frage schon gern meine Freundinnen, ich frage sie, was sie gerade lesen. Ich frage sie, ob sie bestimmte Themen cool finden, wenn wieder irgendwelche neuen Themen aufkommen. Und ja, das in Kombination eben mit Social Media und einfach up-to-date bleiben zu wollen, das ist eine super Kombi. Und die freuen sich tatsächlich auch immer so doll, dass sie ganz viel von uns verschlingen. Und zum Beispiel bei Easton Highband 2, da steht auch auf der Rückseite ein Zitat von einer Freundin von mir, weil sie nämlich die Bücher auch von vorne bis hinten so verschlungen hat. Und Band 2 hat sie gelesen, da hätte sie am nächsten Tag eigentlich arbeiten müssen. Und hat sie mir mitten in der Nacht geschrieben, oh, diese Bücher sind mein Kryptonit, ich kann nicht aufhören. Und jetzt steht bei, das ist bei Dear Heart, I Hate You, steht hinten drauf, Elias Bücher sind mein Kryptonit, weil sie das gesagt hat. Genau.
Richtiger Fan-Moment.
Ja.
Man kann auf seinem eigenen Lieblingsbuch stehen.
Ja, das fand sie schon sehr cool.
Ja. Okay, und was würdest du sagen, sind aktuelle Trends im Bücherbereich?
Ich würde sagen, dass vieles gerade düsterer wird in der Romance und in der Fantasy. Mhm. Und dass der Trend genau eindeutig in diese Richtung geht, dass es brutaler, düster und auch expliziter wird. Mhm. Dark Romance ist definitiv was auch viel in Deutschland angekommen ist. Ich würde sagen, schon seit 1 bis 2 Jahren. Und das sieht man auch in der Fantasy. In der Fantasy wird es auch brutaler. Und was auch eine Entwicklung ist, die ich spannend finde, ist, dass sich die Genres, dass die zunehmend verschwimmen. Also Young Adult und New Adult, da verschwimmen die Grenzen zunehmend, weil das gerade durch Social Media einfach eine riesige Zielgruppe geworden ist. Und das sieht man ganz gut auch an Titeln wie Air Awoken, die auch gerne von Älteren gelesen werden. Oder an The Serpent, was definitiv nicht nur 16-Jährige lesen, sondern bestimmt auch Jüngere. Und genau, Verlage geben da immer klare Altersempfehlungen. Aber es gibt eine tolle Studie dazu, die heißt Bock auf Buch. Mhm. Und da zeigt sich ganz deutlich, dass eben so ein bisschen alles von allen gelesen wird.
Willst du vielleicht einmal kurz erklären, was eigentlich Young Adult und New Adult überhaupt ist? Vielleicht wissen das manche gar nicht.
Ja, sehr gerne. Also die Romance und die Fantasy lässt sich gut in Young Adult und New Adult aufteilen, beziehungsweise so gut lässt sich das gar nicht mehr aufteilen, weil die Grenzen zunehmend verschwimmen. Mhm. Und Young Adult bedeutet, dass die Inhalte vor allem so ab 12 beziehungsweise 14 sind. Und New Adult bedeutet, dass die Inhalte ab 16 und aufwärts, ab 16 und aufwärts sind. Genau, wie gesagt, die Realität zeigt, dass eigentlich fast alles von allen gelesen wird. Mhm. Und genau, es unterscheidet sich trotzdem vom Ton, von den Inhalten und von den Themen. Von den Themen her lässt sich das ganz gut unterscheiden. In der Young Adult geht es viel um Entwicklung, Selbstfindung. Und es ist so, dass sich die beiden Genres, beziehungsweise diese beiden Einordnungen, vor allem dadurch abgrenzen, wie explizit Inhalte beschrieben werden, also die Beschreibung sexueller Inhalte. Und in der Young Adult wird gerne, wenn es explizit wird, beziehungsweise bevor es explizit wird, die Tür zugemacht. Und bei New Adult, da werden die Szenen von vorne bis hinten beschrieben. Und genau, das würde ich sagen, sind erstmal so die groben Merkmale.
Okay, und wenn du jetzt so ein Manuskript vor dir hast, vielleicht hast du es irgendwie über Social Media gefunden oder auf irgendeinen anderen Weg, wie gehst du da vor? Wie bewertest du ein Manuskript, was du liest?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also erstmal bewertet man natürlich nach Textqualität, wie originell ist es, hat es einen Lesesog? Und ich würde sagen, bei mir spielt da schon auch viel Gefühl rein. Mhm. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich selber auf jeden Fall auch zur Zielgruppe zählen würde. Und dadurch, dass ich viel auf Social Media unterwegs bin, glaube ich, habe ich da auch ein ganz gutes Gefühl, was gut funktioniert und was nicht. Das kann sich natürlich auch mal täuschen, aber so grundsätzlich lässt sich das ganz gut feststellen. Und dann ist es so, dass ich gerne Themen machen möchte, die viele Leute interessieren. Und gerade bei den Übersetzungen ist es ja, ist es oft ein ganz guter Indikator, wie vielen Leuten gefällt es bereits auf Englisch. Und da lässt sich, ja genau, da kann man ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, ist es was, was viele Leute catcht, was viele Leute spannend finden, was sie gut finden. Und ja, also mein größtes Ziel in der Akquise ist immer, Sachen zu finden, die ganz viele Leute mögen und die ganz viele Leute am besten die ganze Nacht wach halten, bevor sie am nächsten Tag in die Arbeit müssen und dann völlig übermüdet sind am nächsten Tag.
Und insofern ist es ja auch gut, dass du dich selber für das Genre so interessierst und begeistern kannst oder auch deine Freundin, weil du dann einfach besser einschätzen kannst, okay, was wird Leute genauso begeistern wie dich?
Ja.
Voll gut. Und wie sehr kannst du nach deinem eigenen Geschmack nur entscheiden? Also manchmal muss man vielleicht auch denken, was wird anderen gefallen? Wie ich meine, ein Verlag muss natürlich auch seine Bücher verkaufen, ist ja ganz klar. Wie kommerziell muss man da eigentlich denken?
Also ich würde sagen schon kommerziell, weil wir machen die Bücher nicht für uns, sondern für unsere LeserInnen. Und genau, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass es eben viel darum geht, zuzuhören und zu gucken, was die Zielgruppe mag und was ihr gefällt. Und das ist ja so ein bisschen wie in der Mode. Also mir gefällt ja auch nicht alles in der Mode, aber das sind eben dann trotzdem Sachen, die angesagt sind. Und da, ja genau, da ist es dann eben schon wichtig, zuzuhören und zu gucken. Genau, bis jetzt habe ich noch nichts gemacht, was mir nicht auch persönlich gefallen hat. Das liegt eben, genau, vielleicht auch daran, dass ich sehr doll selber die Zielgruppe bin, aber ich hätte jetzt auch, genau.
Das ist ja auch das Gute, dass man im Lektorat auch im Team arbeitet und dann auch aufteilen kann, wer macht jetzt eigentlich was und dann kann eigentlich jede Lektorin oder jeder Lektor entscheiden, okay, was möchte ich eigentlich für Bücher anbieten?
Ja, genau.
Und das spiegelt dann vielleicht auch so eine Zielgruppe wider.
Ja, total.
Nun ist Carlsen zwar der beste, aber nicht der einzige Verlag, den es so auf dem Markt gibt. Wirklich. Wie ist das? Also wenn jetzt mehrere Verlage Interesse an einem Manuskript haben, was passiert dann?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Aha. Aber man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei so einer Auktion. Mhm. Es ist im Prinzip dasselbe. Also es geht, ja genau, es geht immer darum, dass die Manuskripte das zu Hause finden, was am besten zu den Inhalten, zu den AutorInnen passt. Und ja, natürlich geht es da viel darum, wer bietet was. Aber es geht schon auch um das Gesamtpaket.
Das Verlagsprofil eigentlich auch, ne?
Genau, das weitere Programm. Und genau, also da spielen ganz viele Faktoren mit rein.
Okay, also würdest du auch sagen, so Carlsen hat so ein bisschen seine eigene Richtung an Büchern, die da so landen. Und wenn man ein Buch kauft von Carlsen, weiß man auch, okay, vielleicht wird es in diese Richtung gehen. Oder würdest du sagen, das kann man gar nicht so festmachen?
Ich glaube, bei Carlsen kann man das gar nicht so gut pauschalisieren, weil wir so viele unterschiedliche Inhalte machen. Wir machen ja wirklich eigentlich alles von 0 bis 100 für alle Vorlieben ja. und Geschmäcker.
Vom unkaputtbaren Pixie bis zur genau. Dark Romance.
Ja, genau. Bis zum.
Das ist der neue Spruch, der neue Werbespruch.
Oh, finde ich gut.
Ja.
Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen lassen, aber finde ich gut.
Dafür dieser Podcast.
Dafür, genau. ja, genau. Aber ich glaube, das ist eben auch das Coole. Also deswegen glaube ich, passen auch so viele Inhalte gut zu uns mhm. und man kann dynamisch bleiben, eben weil wir so viele verschiedene Inhalte machen und nicht nur diese eine Richtung haben oder auch diesen einen Coverlook, sondern so breit aufgestellt sind.
Und sagen wir, Carlsen hat jetzt sich für ein Manuskript entschieden, hat das auch bekommen. Was passiert dann als nächstes im Verlag, wenn du das Manuskript vor dir liegen hast?
ja, dann geht's ans Organisieren. Dann geht's, also bei mir geht's dann darum, eine Übersetzerin zu finden, eine Coverdesignerin zu finden. Und genau, dann geht's viel darum, die Timings festzuzurren und zu überlegen, wann ist es sinnvoll, dass das Buch erscheint. Mhm. Und gerade in meinem Bereich ist da viel Zeitdruck dahinter, weil die LeserInnen das oft schon kennen, eben aber auf Englisch. Aus dem Englischen, genau. Ja. Und dann, ja, manchmal muss man dann sehr schnell alles auf den Weg mhm. bringen.
Also hast du bis jetzt auch nur aus dem Englischen Bücher sozusagen lektoriert?
Nee, ich habe auch eine Zeit lang deutsche Inhalte gemacht. Mhm. Und genau, das ist auf jeden Fall nochmal anders, auch von den Timings her. Und so ein bisschen unterscheiden sich auch die To-Dos. Und genau, ich würde schon sagen, das ist vielleicht nicht so der Zeitdruck dahinter, weil die Leute kennen das Manuskript ja noch nicht auf Englisch. Mhm. Und da geht's dann aber trotzdem vielleicht auch darum, dann zu erscheinen, wenn irgendwas Bestimmtes gerade Trend ist. Mhm. Genau, aber
wenn ein Thema gerade wichtig ist.
Ja, genau, genau.
Ja. Und was würdest du sagen, passiert mit so einem Text, wenn du daran arbeitest? Also kannst du vielleicht auch ein bisschen differenzieren bei einem englischen Text, der übersetzt wird, und bei einem deutschen Text, der noch von Grund aus veröffentlicht werden muss?
Also bei einem englischen Text geht es ja vor allem darum, die Übersetzung für den deutschen Markt glatt zu ziehen mhm. und sich zu überlegen, welche Begriffe sind geläufig und passt der Ton? Und da habe ich ehrlicherweise selten Probleme gehabt, weil wir wirklich tolle Übersetzerinnen haben. Aber
ja.
genau, es geht dann manchmal um so Kleinigkeiten, wenn irgendwas zum Beispiel zu wörtlich übersetzt wird oder Sachen übernommen werden, die im Englischen gerne mal gemacht werden, im Deutschen aber ein bisschen schief klingen. Mhm. Und bei deutschen Texten, da wird viel mehr angefasst, weil da geht es ja eben auch darum zu gucken, ist der Plot stringent, gibt es irgendwelche Logiklöcher, und genau, darauf kommt dann noch das Stillektorat. Also da wird nicht nur der Stil glatt gezogen, sondern da wird eben auch der Plot angeguckt.
Okay, also passiert das auch manchmal, dass so ein Plot auch nochmal ja einfach umgeschrieben wird, nachdem du sagst, so hier passt es einfach überhaupt nicht?
Das ist mir jetzt noch nicht passiert, mhm. weil ich, wie gesagt, ziemlich schnell angefangen habe, vor allem englischsprachige Inhalte zu machen. Aber ja, das passiert.
Kann schon passieren.
Das ist ja auch gut. Also manchmal, also vor allem in der Fantasy, ist die Welt ja manchmal so dicht gestrickt, dass das total hilfreich sein kann, wenn da zwei Menschen drauf gucken mhm. und sich überlegen, ist das logisch, kann das so funktionieren? Und genau.
Ja. Man ist ja auch immer in der Kommunikation mit den AutorInnen und kann eigentlich absprechen, was ist eigentlich jetzt für das Manuskript am besten am Ende.
Genau, genau.
Okay, und mit was für unterschiedlichen Abteilungen jetzt aus dem Verlag arbeitest du denn so zusammen?
Ich arbeite viel mit dem Marketing zusammen.
Mhm.
Und das, ja genau, das finde ich auch eine tolle Zusammenarbeit, weil die haben ja auch viel ein Auge darauf, was gerade gehypt ist, und mhm. Das ist dann eben so, dass wir uns dann manchmal schon ganz früh absprechen und überlegen, genau, wann wir welche Inhalte platzieren und genau, was sich da gerade anbietet. Dann arbeite ich natürlich, gerade wenn es um die Verträge geht, viel mit Rechte und Lizenzen zusammen.
Mhm.
Genau, dann mit dem Vertrieb, mit der Herstellung. Mhm. Die Arbeit mit der Herstellung ist dann ganz besonders intensiv, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie das Buch am Ende aussehen soll. So, da ist The Serpent and the Wings of Night ein schönes Beispiel, weil die Herstellerin Gunther, mit der ich da zusammengearbeitet habe, richtig tolle Ideen hatte. Die hat nämlich das Hardcover unter dem Schutzumschlag designt. Mhm. Und genau, das ist richtig schön, wenn man dann eben zusammensitzt und brainstormt, genau, was man machen kann. Und genau, also es ist so, dass eben von vielen verschiedenen Stellen Impulse gesetzt werden und genau, und dann eben bei einem Projekt zusammenlaufen und man aber natürlich auch timingtechnisch viel absprechen muss. Genau.
Und da sind wir schon wieder beim Thema der Organisatorin, dass du letztlich so ein bisschen so eine Schnittstelle ja eigentlich bist, ja. Zwischen verschiedenen Sachen, die einfach passieren müssen, damit das Buch veröffentlicht werden kann.
Ja.
Ja, spannend. Und genau, du hast jetzt eben schon The Serpent angesprochen. Du bist ja die Lektorin des Mega-Bestsellers
The Serpent. Stop it, Jakob.
The Wings of Night. Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Buch jetzt lektorieren darfst?
Ja, das ist ganz spannend tatsächlich, weil wir haben ja vorhin viel über Social Media gesprochen. Mhm. Und The Serpent ist tatsächlich ein TikTok-Fund. Ich habe das Buch vor, genau, damals, als es relativ frisch rausgekommen ist, auf TikTok entdeckt und dachte mir, das sieht cool aus und habe dann tatsächlich die Autorin angeschrieben und am Ende lief dann alles über eine Agentur und tatsächlich haben wir den Titel dann auch bekommen. Genau, und das hat uns riesig gefreut, weil wir sehr überzeugt von dem Inhalt waren. Und ja, ich habe das Projekt dann natürlich übernommen und durfte mir dann auch das Ganze drumherum ausdenken und genau, habe dann eben, wie gesagt, gemeinsam mit Gunther überlegt, wie das Buch ausgestattet sein soll. Das ist ja ein Hardcover mit einem Lesebändchen. Ich liebe das Lesebändchen. Und wunderschön unter dem Schutzumschlag veredelt. Und genau, das absolutes Herzensprojekt.
Also konntest du auch absolut selber die Initiative ergreifen und sagen, dieses Buch muss die deutschen LeserInnen erreichen.
Ja, also das finde ich total schön, dass das so möglich ist, dass ja man selber viel eben sich überlegen kann, welche Inhalte oder mit welchen Inhalten würde ich die Genres, in denen ich arbeite, gerne bestücken. Aber natürlich lesen immer mehrere Kolleginnen rein und das ist dann schon so, wenn jetzt zum Beispiel nur ich es gut finde und alle anderen finden es scheiße, dann würden wir es auch nicht machen.
Ja, ja.
Genau, und das ist auch genau richtig so. Also es sind immer mehrere Meinungen. Und genau, bisher war es aber so, dass wir eigentlich alle die Sache gut fanden.
Ja.
Und genau.
Okay. Wie war das für dich, als du so das erste Mal gesehen hast, dass sich die Bücher so verbreitet haben, wo du das erste Mal vielleicht in einem Buchladen sehen konntest oder von Leuten gehört hast, die das gelesen haben und toll fanden? Wie fühlt sich das an?
Das war voll cool. Ja, das war richtig cool.
Ja.
Also man ist ja nur die Lektorin, aber es ist ja trotzdem irgendwie total emotional, wenn man das Projekt so lange begleitet hat und sich so viele Gedanken gemacht hat und richtig doll gehofft hat, dass alle anderen es genauso mögen wie man selbst. Und wenn man dann merkt, alle anderen mögen es genauso wie man selbst, dann ist das voll schön, weil, ja, das ist
irgendwie natürlich eine Bestätigung immer so, für die eigene Arbeit auch, ne?
Ja, genau. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel, eben wie gesagt, so Bücher zu machen, auf die anderen auch Bock haben. Und wenn man dann sowas liest, oh, ich war die ganze Nacht wach und ich bin so gespannt, wie es weitergeht, das ist richtig schön. Genau.
Ja, voll cool. Und genau, wir waren ja eben jetzt schon beim Thema New Adult so und dass das gerade irgendwie ja ein total wichtiges Genre ist. Was glaubst du, warum interessiert das so viele LeserInnen momentan?
Ich glaube, dass die LeserInnen eigentlich schon immer interessiert gewesen wären. So Twilight und Obsidian, würde ich sagen, waren so die Wegbereiter damals in die Romantasy, also in die Fantasy-Romance-Romantasy. Und der nächste inhaltliche Schritt wären dann so die Liebesromane ab 30 gewesen. Also da war schon immer eine Lücke.
Mhm.
Und New Adult hat diese Lücke einfach geschlossen. Und deswegen wird es auch so gut angenommen, weil die LeserInnen
weil es noch nicht so da war.
Ja, genau. Und weil die LeserInnen eben auch von diesen ersten Inhalten so angefixt waren, dass sie total Lust auf mehr hatten. Und dann ist die LeserInnenschaft gealtert. Und so sind dann eben auch die Inhalte gealtert. Und genau, das hat so diese Lücke zwischen den älteren Liebesromanen und den ganz jungen Liebesromanen hat das so ein bisschen geschlossen. Und das sind natürlich auch viele Themen, die angesprochen werden. So erste Erfahrungen oder intensivere Erfahrungen, dann vielleicht auch Erfahrungen, wenn man erwachsen ist, es geht ja auch, in vielen New Adult Romanen geht es auch um erste Arbeitserfahrungen und so, ich glaube, Liebe und Arbeit und einfach Leben, das sind ja, ist ja das Thema, was junge Menschen beschäftigt und anspricht. Genau. Und dann eben Bücher zu haben, die das unterhaltend machen und wo einfach die eigene Lebensrealität eben total unterhaltend drin vorkommt, das ist, ja, ist total schön und macht Spaß. Mir also, macht es ja auch Spaß.
Also können sich auch total viele LeserInnen mit diesen Büchern identifizieren oder mit den Figuren in den Büchern?
Absolut. Also was das Alter angeht, absolut. Man liest ja oder guckt ja auch gerne Inhalte, bei denen die ProtagonistInnen so alt sind wie man selbst. Mhm. Und genau, deswegen würde ich sagen, absolut. Also wenn ich eine New Adult Romance lese, wo es natürlich ganz viel um Liebe geht und dann... Und es geht aber um eine Protagonistin, die gerade ihren ersten Job hat und dann irgendwie jemanden kennenlernt. Das ist, das spricht mich einfach an, weil ich bin ja auch Mitte 20 und mein erster Job ist jetzt auch noch nicht so lange her. Und so Liebe und sowas ist natürlich auch ein großes Thema.
Bewegt und, ja alle Altersstufen.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Genau, Liebe bewegt alle Altersstufen.
Das sind wir wieder bei 0 bis 100.
Ja, was sich aber auch tatsächlich in der Zielgruppe zeigt, also so die Kernzielgruppe ist... so 16 bis Mitte, Ende 20, aber diese Studie, von die ich vorhin kurz angeschnitten habe, so Bock auf Buch, heißt diese Studie, die zeigt, dass die Zielgruppe nach oben und nach unten hin viel weiter offen ist, als wir bis jetzt dachten. Mhm. Also dass eben, wie gesagt, auch Anfang, Mitte 40-Jährige gerne solche Inhalte lesen.
Glaubst du, damit wird sich das Genre auch langfristig ein Stück weit verändern, dass man vielleicht noch natürlich diese Gruppe weiterhin abdeckt, aber vielleicht auch weiterhin sich an vielleicht an ältere Menschen richtet?
Absolut. Ich glaube, das ist ein sehr dynamisches Genre, was es für mich auch so attraktiv macht. Und ich glaube schon, dass die Inhalte sich über die nächsten Jahre verändern werden, dass es vielleicht älter wird, dass es vielleicht wieder jünger wird. Also ich glaube, da sind wirklich wenig Grenzen gesetzt und genau.
Möchtest du irgendeinen Trend voraussagen, damit du irgendwann mal sagen kannst, ich hab's euch gesagt?
Ja, tatsächlich glaube ich. Ich glaube, dass wir die nächsten Jahre noch sehr viel ältere Protagonistinnen bekommen und dass dann vielleicht auch so Sachen wie Scheidung und Kinder und so weiter eine wichtige Rolle spielen und dass es dann vielleicht auch da wieder darum geht, so, ich weiß nicht, wie ist das, das erste Mal wieder neue Liebe zu finden nach sowas. Und der zweite Trend, den ich aber gar nicht voraussagen muss, der eigentlich schon da ist, ist, dass es eben düsterer wird.
Ja,
genau. Total. Aber ich glaube schon, dass das Genre auch jetzt mitaltern wird, die nächsten Jahre. Und genau, dass man da einfach am Ball bleiben muss.
Und glaubst du, Social Media wird weiterhin der wichtigste Punkt sein, wie sich solche Trends und Interessen der Leserschaft verbreiten?
Absolut, absolut. Ich glaube, dass die Plattformen sich weiter verändern werden. Wir hatten ja, also TikTok hatte ja seinen großen Aufschwung während Corona. Mhm. Das war so 2020, 2021. Und das war auch die Zeit, in der BookTok so groß wurde. Ja. Und das war auch die Zeit, in der ganz viele Imprints für Young und New Adult Fantasy und Romance aus dem Boden geschossen sind. Also das war so ein bisschen dieser große...
Boom.
Genau, und dieser, dieser große YANA-Boom.
Ja.
Und... ich glaube, dass das auf jeden Fall bleibt, weil die Menschen sind digital, das wird sich nicht verändern, das wird nur noch mehr werden, aber die Plattformen werden sich verändern und die Art und Weise wird sich verändern. Also genau, gerade ist es ja wahnsinnig schnelllebig, ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendwann wieder ein Gegengewicht geben wird und man vielleicht so die Art und Weise, wie man die Inhalte anguckt, dass das vielleicht nicht mehr diese 5-Sekunden-Videos sind, sondern vielleicht die, genau, dass die Art der Inhalte sich verändert, aber ich glaube, dass das der wichtigste Knotenpunkt bleiben wird.
Und was macht dir besonders Spaß an deinem Beruf?
Mir macht vor allem das, ja, so zu gucken, was gerade Trend ist, kreativ sein, sich coole Sachen zu überlegen, das macht mir am meisten Spaß. Also zu brainstormen, wie das nächste Projekt ausgestattet sein soll, was man sich da Cooles überlegen kann. Genau, aber ich nutze eben auch total gerne Social Media, also ich bin auch total gerne in dieser Bubble drin, die viel liest und ja, liebt es total zu gucken, was die ganzen anderen Menschen in meinem Alter so treiben.
Also würdest du sagen, dass auch so deine Arbeit in großen Teilen einfach auch, obwohl es organisatorisch ist, sehr kreativ auch ist?
Das würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja, voll cool. Komm zu Carlsen.
Komm zu Carlsen.
Okay. Und erzähl doch mal, was ist für dich besonders herausfordernd an deiner Arbeit?
Ich glaube, für mich vor allem das Organisieren. Ich versuche immer ein sehr organisierter Mensch zu sein, aber die Realität zeigt es manchmal anders.
Ich habe das auch selber gemerkt. Ich musste mich richtig organisieren, seit ich hier bin.
Ja, total, total. Ja, genau. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich für mich den besten Weg gefunden habe, mich zu organisieren. Und das ist tatsächlich einfach ein Buch und ein Stift. Also so der ganz altmodische Weg ist für mich
Ich schreibe auch alles auf.
Ja, es ist wirklich, es ist der beste Weg, sich zu organisieren.
Ja.
Ja, und ich glaube, so herausfordernd ist auch manchmal die Schnelligkeit des Genres. Da steckt natürlich viel Druck dahinter und eben auch viel Zeitdruck.
Aber ich meine, letztlich ist es zwar eine Herausforderung, aber auch wahrscheinlich irgendwie macht es ja auch Spaß, wenn du selber die Bücher gerne liest, selber die Trends mitzuverfolgen, weil du einfach selber ja auch was Neues finden kannst und auf den Markt bringen kannst.
Ja, total. Das ist auch ein Punkt, den ich total liebe an meiner Arbeit, dass man gezwungen ist, am Puls der Zeit zu bleiben. Und ja, genau, also eigentlich sich ständig neu, also ständig umdenken muss und gucken muss, wie bringen wir dieses neue Thema gut unter. Und genau, das ist, das mag ich total.
Ich finde das auch selber so beeindruckend, wenn man hört, wie so dieser Beruf vor noch 10, 20 Jahren abgelaufen ist.
Ja.
Vielleicht von den älteren KollegInnen so. Was die noch an Zettelbergen durch den Verlag schieben mussten.
Oh, ich liebe aber auch diese Geschichten, wenn sie dann erzählen, dass sie das, die ganzen Manuskripte noch ausgedruckt haben und dann auf dem Papier lektoriert haben.
Ja.
Das ist, ja.
Es gibt es heute echt nur noch selten, ne? Also, dass ich mal so einen handschriftlichen Notizen in dem Manuskript in der Hand hatte, das passiert nicht häufig.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es geht allen Berufsfeldern so, dass es sich durch ja, dadurch, dass vieles jetzt digital ist, total verändert hat. Aber ich finde diese Geschichten auch so toll. Ich stelle mir das auch richtig vor, wie in so einer, ich weiß auch nicht, das war, ich glaube, vieles war langsamer auch, weil es waren ja auch andere Massen, die man dann da irgendwie durch die Gänge schieben musste. Aber
die Fortbewegungsgeschwindigkeit war langsamer.
Versuch mal mit so einem Manuskript unterm Arm zu rennen. Ja, ist durch die Gegend.
Besonders wenn es so ein Serpent ist, der auch mal ein paar hundert Seiten.
Ja, genau. Also schlepp mal 800 Seiten durch den Verlag und druck das überhaupt erstmal aus.
Und wärst du lieber in vor 20 Jahren Lektorin gewesen oder findest du auch gut, jetzt diese digitalen Hilfen zu haben?
Oh, schwierig. Oh, manchmal schon gern vor 20 Jahren, ehrlich gesagt.
Ja?
Ja, irgendwie finde ich das cool. Das ist so eine, das hatte so eine ganz andere Atmosphäre. Und so gerne ich mein Handy und alles Digitale, was jetzt Einzug gehalten hat, auch mag. Manchmal sehne ich mich so nach einem handyfreien, langsameren, entschleunigeren Leben. Ich glaube, es geht allen von uns so.
Das stimmt, ja. Es ist immer so dieses zweischneidige Schwert. Ich meine, ich glaube, es ist auch super angenehm, einfach in einem Manuskript noch was löschen zu können oder so. Ja. Aber klar. Okay, ich möchte ein bisschen nochmal zum Thema Bücher zurückkehren.
Sehr gerne.
Da du jetzt ja auch, also du hast ja auch schon ein bisschen beantwortet, aber da du jetzt auch für den Beruf schon so viel liest und an Büchern arbeitest, verändert das dein privates Lesen? Also passiert das auch manchmal, dass du vielleicht einfach gar keinen Bock mehr hast, was zu lesen, wenn du schon so viel daran, den Kopf schon in Büchern hattest den ganzen Tag?
Ja, voll. Also es gibt schon so Phasen, da habe ich wenig Lust zu lesen. Im Moment habe ich tatsächlich eine Phase, wo ich total viel lese. Ich lese aber gerade vor allem so Dark Romance, Dark Romantasy. Und das ist dann wieder was Neues. Also ich glaube, man sucht sich dann privat viele neue Impulse, was ja aber auch wieder gut ist, weil man dann auch wieder so ein bisschen guckt, was geht. Und ich lese, was ich immer privat gerne lese, sind tatsächlich Sachbücher. Also so vor allem so feministische Fachliteratur lese ich gerne.
Okay.
Das ist was ganz anderes, aber.
Ja, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du sozusagen. Oh. Nee, ob du auch Bücher sozusagen nur die Bücher liest oder die Richtung an Büchern, die du auch lektorierst, oder ob du auch was anderes liest, aber damit hast du es ja schon ein bisschen beantwortet.
Ja. Ja, aber überwiegend lese ich die Bücher, genau, die ich auch selber mache. Also nicht nur meine Bücher natürlich, sondern einfach so dieses Genre lese ich überwiegend. Ja. Aber ich lese auch viele andere Sachen. Ja, aber überwiegend.
überwiegend. Y-A-N-A. Das ist ja auch eine gute Verteilung, weil man einerseits möchte man natürlich jetzt auch seinen Blick nicht komplett einengen,
ja.
aber man muss einfach auch wissen, was abgeht.
Ja, genau, genau. Ja. Das stimmt.
Was würdest du sagen? Ist vielleicht auch eine schwierige Frage wieder, aber was macht für dich ein gutes Buch aus?
Also ganz spontan würde ich sagen, dass es einen Lesesog hat, also dass es einen packt. Und dass es einen packt, das liegt ja an verschiedenen Faktoren. So, erstmal ist es gut und flüssig geschrieben, ist es ein spannendes Thema, also es ist vieles, was man so liest, ist ja, sind ja ähnliche Themen und die werden dann aber neu kombiniert und daraus entsteht ein neues Buch. Und manchmal gibt es aber so Bücher, die bestimmte Themen nehmen, die man so kennt, zum Beispiel Vampire, und die dann so gegen den Strich bürsten. Und ich finde, man merkt das ganz doll, wenn im Buch so ein bisschen gegen den Strich gebürstet wurde.
Ja.
Und es hat dann wieder so dieses Aufregende und Unvorhersehbare. Und genau, das macht für mich ein gutes Buch aus.
Hast du noch eine abschließende Buchempfehlung an unsere HörerInnen? Kann Carlsen sein, muss aber nicht.
Okay, also jetzt, wo wir so viel drüber gesprochen haben, empfehle ich natürlich allen, The Serpent and the Wings of Night zu lesen.
Die es nicht schon im Regal stehen haben.
Mhm, genau. Und sonst, also es ist jetzt eine ziemlich lame Buchempfehlung, weil dieses Buch ungefähr schon allen Menschen empfohlen wurde. Aber ich war, was?
Harry Potter.
Nee, ich wollte tatsächlich was anderes empfehlen. Ein Buch, von dem ich total überrascht war, weil ich nicht gedacht hatte, dass es gut ist, weil es mir so viel empfohlen wurde und die ganze Zeit auf TikTok war.
Mhm.
Fourth Wing war richtig, richtig gut. Ich war total gecatcht vom ersten Band.
Okay.
Und Raven Hood kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Genau, ist eine Robin Hood Adaption. Es geht viel um Kapitalismus.
Oh, ja.
Und ist aber trotzdem total spannend, es packt einen. Und genau, das ist aber dann definitiv ab 16.
Okay.
Ja.
Dann, wenn ihr mit allen Carlsen-Büchern durch seid, wisst ihr, was ihr sonst noch lesen könnt. Und damit bedanke ich mich für das Interview. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du warst ein fantastischer Host.
Sehr cool. Freut mich. Und ihr könnt euch auf die nächste Episode freuen. Das war's schon mit der allerersten Episode, Kapitel 0. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe natürlich, dass dir der Podcast gefallen hat. Falls ja, hör gerne wieder in der nächsten Woche rein. Da gibt es nämlich schon die zweite Folge zusammen mit der Autorin Josephine Sonneson. Und jetzt gibt es noch zum Abschluss der Episode ein paar Outtakes. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und sage Tschüss.
Ich lese gerade Raven Hood von Kate Stewart. Pause machen. Okay, weil ich muss kurz wieder runterkommen. Es ist zu lustig alles. Okay. Es ist nicht gut, dass wir beide die erste Folge machen. Das ist ganz gefährlich, dass wir auf Aufnahme gedrückt haben.
Ja, das ist... Das schneide ich raus.
Besser ist.
Aber wir haben, glaube ich, mehr Outtakes als...
Als Intakes.
Noch ein Outtake.
Ja, stimmt. Und noch eins. Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen sollen.
Welchen Teil? Alles.
Die ganze Folge.
Wir haben einen neuen Outtake. Sehr gut. Die ganze Folge. Wir werden alle sterben.
Scheiße.
Nächster Outtake.
Wir werden alle sterben. Scheiße.
Ja, genau.
Und Vampire. Es sind einfach Vampire. Wir haben aber keine Vampire.
Was wollt ihr mehr?
Was wollt ihr mehr, Leute? Vampire.
Können wir das drin lassen? Nein, das konnten wir nicht drin lassen.
Musst du dir nochmal überlegen, ob wir das wirklich bei LinkedIn posten, dass wir das machen.